Breitband-Topic.
Eigentlich sieht es nach einem Sieg für die Blogger von Netzpolitik.org aus und damit nach einem Sieg für die Meinungsfreiheit. Bundesjustizminister Maas hat den Generalbundesanwalt vom Amt suspendiert. Das Ermittlungsverfahren wegen Landesverrats gegen Markus Beckedahl und André Meister ruht und das Blog erfuhr eine Riesenwelle der Solidarität.
50.000 Euro Spendengelder gingen allein in den ersten Tagen ein und Markus Beckedahl träumt schon davon, mit dem Geld neue Stellen zu schaffen, sollte es gar nicht erst zum Verfahren wegen Landesverrats kommen.
Doch dass für Netzpolitik.org die Affäre möglicherweise glimpflich ausgehen könnte, heißt noch lange nicht, dass dies für die Zukunft garantiert ist. Im Gegenteil, denn deutlich wurde auch, wie schnell man hierzulande für kritischen Journalismus und investigatives Bloggen kriminalisiert werden kann.
Genau, und das, obwohl Deutschland mit seiner Hauptstadt Berlin noch im vergangenen Jahr als Mekka für Internetaktivisten gefeiert wurde. Bettina Conradi und Christian Grasse über die Reaktionen auf die Affäre Landesverrat.
Ende vergangenen Jahres veröffentlichte die britische Tageszeitung The Guardian einen international viel beachteten Artikel, Berlins digitale Exilanten. Darin heißt es, die deutsche Hauptstadt sei ein Zufluchtsort für überwachungskritische Journalisten und Aktivisten geworden.
Mit seinen strikten Privatsphäregesetzen wurde Deutschland die neue Wahlheimat für all jene, die sich von Geheimdiensten wie NSA und GCHQ verfolgt fühlen.
Zitiert wird unter anderem die US-amerikanische Dokumentarfilmerin Laura Poitras. Ihre Entscheidung, nach Berlin zu ziehen, begründet sie in dem Artikel so.
Hier besteht ein echtes historisches Bewusstsein dafür, wie sich Informationen gegen Menschen verwenden lassen.
Dieses historische Bewusstsein hat aber auch seine Grenzen. Denn wie genau der deutsche Staat heute Informationen sammelt und Menschen überwacht und mit welchen Mitteln er das tut, das soll lieber geheim bleiben. Wer interne Dokumente veröffentlicht, die das aufklären, muss mit Ermittlungen wegen Landesverrats rechnen. Das ist seit dem Fall Netzpolitik.org klar. Empörend sei das, sagt Peter Schaar, der ehemalige Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.
Was man aus dem Kanonenbootzeitalter kannte, wo man dachte, das ist wirklich vorbei, dass man sagt, das ist das angemessene Instrument, um gegen Indiskretionen und unangenehme Berichterstattung vorzugehen. Also ich war wirklich ziemlich verärgert.
Netzaktivistin Anke Domscheit-Berg fühlt sich an ihre Kindheit in der DDR erinnert, erklärte sie Reportern des ZDF.
Dort stand Pressefreiheit in der Verfassung. Sie war nichts wert. Heute steht sie in der Verfassung und sie muss etwas wert sein, denn heute leben wir in einer Demokratie und die will ich behalten.
Wenn vertrauliche Unterlagen des Staates auf das Transparenzpotenzial des Netzes treffen, sind Interessenskonflikte vorprogrammiert. Der Medienforscher Wolfgang Schulz sagte kürzlich in einem Weltinterview, dass die Grenze zwischen öffentlich und geheim zu definieren ein dauerhafter gesellschaftlicher Diskurs sei. Ein Diskurs, den Ermittlungen wegen Landesverrats im Keim ersticken könnten. Ein unhaltbarer Zustand, das betonte in dieser Woche auch der britische Guardian.
Investigativer Journalismus ist lebensnotwendig für die Demokratie. Journalisten müssen frei und uneingeschränkt über wachsende staatliche Überwachung berichten können und ihr Land dafür auch kritisieren dürfen.
Wer das unterbindet, spielt letztlich auch denen in die Hände, die man für vergleichbare Maßnahmen öffentlich verurteilt. Diktaturen, Unrechtsregime und antidemokratische Bewegungen. Der russische Investigativjournalist Andrei Soldatov warnte in dieser Woche in einem Gastbeitrag bei Netzpolitik.org davor, dass die aktuellen Vorkommnisse in Deutschland zum Vorbild für andere Länder werden könnten, um ihrerseits mit stärkerer Repression gegen kritische Journalisten vorzugehen. US-Netzaktivist Jacob Applebaum warnt vor einem Klima der Angst in Deutschland. Als Journalist, so Applebaum, sei es deshalb wichtig, Stellung zu beziehen und eine Haltung zu zeigen. Zu seriösem Journalismus gehöre auch, Originaldokumente zu veröffentlichen, fasste Applebaum bei den Kollegen von NDR ZAP zusammen.
This notion of objectivity is one which I think betrays some core facts.
Die Vorstellung, dass sich Journalisten stets von Objektivität leiten lassen, stimmt einfach nicht. Jeder Journalist ist natürlich auch subjektiv. Allein deshalb müssen wir das Veröffentlichen von Originaldokumenten kultivieren. Nur so lässt sich die Subjektivität eines Textes rechtfertigen. Die Quelle muss die persönlichen Schlussfolgerungen unterstreichen.
Das eigentlich unterscheidet, warum wir in unseren Artikeln geschrieben haben.
Jetzt erst recht, so könnte man die Worte von US-Netzaktivist Jacob Applebaum interpretieren. Aber trotz aller Warnungen, die wir gerade im Beitrag gehört haben, muss man auch sagen, obwohl die Ermittlungen als Angriff von fast allen auf die Pressefreiheit gewertet werden, können wir in Deutschland immerhin noch über diesen Skandal reden, hat zumindest Constanze Kurz gesagt.
Deutschland ist traditionell sehr weit vorn bei der Pressefreiheit, weil es einen Anteil an Journalisten gibt, die laut sind, weil es hier alternative Medien gibt, die frei ihre Meinung äußern können. Das ist anders als in anderen Ländern, wo man die Schere am Kopf mehr hat und sich so eine Form von Presseunfreiheit auch darin ausdrückt, dass es kaum alternative Angebote gibt. Und hier gibt es eine Menge. Und insofern finde ich, dass wir Deutschen so schlecht nicht aufgestellt sind. Und wir haben auch immer noch eine große Vielfalt, auch eine relativ intelligente Vielfalt, verglichen mit anderen demokratischen Ländern.
Ja, welche Auswirkungen hat die Affäre Landesverrat aber auf die Pressefreiheit? Wie wirkt diese Drohgebärde des Staates auf potenzielle Whistleblower? Darüber habe ich mit Christian Mier gesprochen. Er ist Geschäftsführer der NGO Reporter ohne Grenzen. Zunächst aber habe ich ihn gefragt, ob er die Einschätzung von Constanze Kurz teilt, dass wir in Deutschland mit der Pressefreiheit noch immer gar nicht so schlecht aufgestellt sind.
Na, diese Einschätzung von Constanze Kurz teile ich eigentlich weitestgehend und teilen wir auch als Reporter ohne Grenzen. Und um das ein bisschen zu untermauern, kann man vielleicht erstmal auch einen Blick auf die Rangliste der Pressefreiheit werfen, die Reporter ohne Grenzen jedes Jahr veröffentlicht. Und Reporter ohne Grenzen sieht Deutschland dort seit vielen Jahren im Mittelfeld der EU-Staaten. Und das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und wenn wir in Deutschland jammern, dann jammern wir auf relativ hohem Niveau.
Aber könnte dieses Ereignis Deutschland nicht abstürzen lassen in dieser Rangliste der Pressefreiheit?
Naja, das werden wir im nächsten Jahr dann am Ende sehen, weil Veränderungen in der Rangliste haben natürlich einerseits immer mit Angriffen auf die Pressefreiheit in den Ländern zu tun, aber hat ja auch immer mit Veränderungen in den anderen Ländern zu tun, und das heißt, am Ende ist es ein Vergleich. Was wir allerdings schon in den vergangenen Jahren ja beobachtet haben, in Deutschland und in anderen westlichen Demokratien, und das ist tatsächlich eine neue Entwicklung, dass Geheimdienste hier sozusagen viel stärker gegen Pressefreiheit und gegen Journalismus vorgehen. Aber wie das im nächsten Jahr aussehen wird, das mag ich jetzt noch nicht vorausschauen.
Was glauben Sie, wie verändert der Fall Netzpolitik den Blick auf bzw. die Außenwahrnehmung von Deutschland, wenn es um Pressefreiheit geht?
Das ist das eigentlich Fatale an der ganzen Entwicklung. Das sehen wir ja bei vielen Menschenrechtsverletzungen, die es weltweit gibt, dass Diktaturen versuchen, Angriffe auf die Pressefreiheit, aber auch auf andere Menschenrechtsverletzungen in westlichen Demokratien als Vorwand zu nehmen, um in ihren Ländern die Pressefreiheit und andere Menschenrechte einzuschränken. Und da ist das leider einmal mehr ein trauriger Vorwand, genauso wie es zum Beispiel in Deutschland ein Blasphemieverbot weiterhin gibt, was seit vielen Jahren von der Organisation Islamischer Staaten im UNO-Menschenrechtsrat vorgehalten wird, unter anderem Deutschland, dass wir doch sowas hätten. Und insofern ist das leider eigentlich das Schlimmste an diesem Vorfall auf netzpolitik.org, dass das ein weiterer Vorwand für Länder wie China, wie Russland sein kann, unabhängige Journalisten zu verfolgen und viel, viel, viel schlimmer zu unterdrücken.
Aber könnte es nicht auch positive Effekte haben, da sich ja gezeigt hat, dass sich die Öffentlichkeit und die Zivilgesellschaft erfolgreich wehren können und Netzpolitik quasi, ich sag's mal in Anführung, als Sieger aus der Affäre hervorgeht?
Das ist hier in der deutschen Öffentlichkeit natürlich das Gute. Und das ist auch genau das, was wir, glaube ich, auch immer wieder betonen müssen. Ich hatte gerade am Dienstag ein längeres Gespräch mit mehreren Journalisten aus Russland. Und da haben wir genau über diese Frage gesprochen, weil natürlich dieses andere Argument kam. Und da habe ich auch wieder sehr stark betont, genau das ist der Unterschied, dass wir eine starke Zivilgesellschaft haben, die auf die Straße geht, die Druck aufbaut kann. Und dass wir am Ende auch eine unabhängige Justiz haben. Weil die Justiz in Deutschland, das Bundesverfassungsgericht, ist ja diejenige, die immer wieder die Pressefreiheit hochgehalten hat. Und das ist das Gute. Allerdings von den Diktaturen dieser Welt wird dieser Teil leider oft sehr gerne weggelassen.
Wenn wir mal über die Grenzen Deutschlands hinwegschauen, wie hat sich die Situation der Journalisten, die sich mit Staatsgeheimnissen und der Aufdeckung der staatlichen Überwachung seit Snowden beschäftigen, weltweit in den vergangenen Jahren verändert? Kann man sagen, dass es entspannter geworden ist oder sich eher verschärft hat?
Das würde ich sehr differenziert betrachten. In den USA zum Beispiel sehen wir, da gibt es ja tatsächlich sogar auch erste Studien dazu, dass sich tatsächlich Whistleblower abgeschreckt fühlen, sich an Journalisten zu wenden. Und das ist natürlich ein herber Verlust für die Pressefreiheit. Zum Zweiten sehen wir ja auch, dass die Überwachungsgesetzgebung dort eigentlich weltweit keine wesentlichen Veränderungen stattfinden. Die Massenüberwachung, wenn wir nach Deutschland zurückkommen, wird im Gegenteil eher sozusagen ausgebaut. Die Dokumente, bei denen es ja auf Netzpolitik ging, die gingen ja auch genau dort um einen Ausbau. Wenn wir die jüngste Verfassungsschutzreform betrachten, die hat ja eigentlich sehr fragwürdige Reformen, sogenannte sozusagen auch nochmal verabschiedet, eine Zusammenarbeit von BND und Verfassungsschutz, aber auch eine Straffreiheit von V-Leuten etc. Das hat jetzt nur nicht unmittelbar mit dem Thema zu tun, aber das sind insgesamt natürlich schon eher sozusagen, dass wir sagen, es ist keine auf politischer Ebene kein Bewusstseins Wandel eingetreten, dass Massenüberwachung in westlichen Demokratien ein echtes Problem ist.
Wie wird sich nach dieser Affäre die Rolle der Whistleblower verändern? Wird das Ansehen dennoch steigen oder eher nicht?
Also meine große Hoffnung ist eigentlich, dass gerade diese starken Proteste und wirklich dieser öffentliche Aufschrei, den es hier jetzt auch in Deutschland gab, dass der Whistleblower hier nicht entmutigt und nicht verunsichert. Und das ist schon meine ganz große Hoffnung. Und vielleicht ist die auch nicht so ganz unberechtigt, weil wenn man jetzt mal die Debatte in den USA nach Snowden vergleicht, wo der öffentliche Aufschrei viel, viel geringer war und das steht natürlich in gar keinem Verhältnis, sozusagen die Snowden-Enthüllung und die Netzpolitik-Anzeige, aber trotzdem kann man die Debatten vergleichen und der öffentliche Aufschrei hier über den Angriff auf Netzpolitik und diesen Angriff auf die Pressefreiheit war deutlich lauter als der öffentliche Aufschrei in den USA, die allgemein verbreitet über die Snowden-Enthüllung. Insofern ist eigentlich meine große Hoffnung, dass diese öffentlichen Proteste, die es jetzt gab und dass wirklich einhellig alle zusammengestanden sind, Medien, Organisationen und die eher auch dazu geführt haben, dass vielleicht Online-Journalismus und Offline-Journalismus stärker zusammengewachsen sind, eher Whistleblower auch ermutigt.
In den USA hat es ja eher dazu geführt, dass sozusagen die Situation für Whistleblower noch verschärft worden ist.
Ja, natürlich ist die verschärft und unter Obama ist ja ohnehin die Situation für Journalisten und Pressefreiheit schwierig. Unter keinem anderen US-Präsident der vergangenen Jahre haben wir so eine Journalistenverfolgung wie unter Obama und auch so eine Whistleblower-Verfolgung wie unter Obama. Es gab mehrere Strafanzeigen, das hat es auch nicht unter Präsident Bush gegeben. Es gibt Whistleblower-Verfolgung und das ist natürlich fatal.
Wenn wir nochmal auf Deutschland schauen, ist aber auch hier das Problem, dass es keinen gesetzlich verbrieften Whistleblower-Schutz gibt, obwohl das ja schon seit Jahren inzwischen gefordert wird. Welchen Risiken setzen sich Whistleblower eigentlich hierzulande aus?
Naja, Whistleblower setzen sich hier dem Risiko aus, unter Umständen am Ende strafrechtlich verfolgt zu werden, wie wir es aktuell beobachten, aber auch ökonomisch natürlich Risiken in Kauf zu nehmen. Jemand, der Geheimnisse verrät, verliert unter Umständen seine Arbeit, wird drangsaliert und hat halt überhaupt keinen rechtlichen Schutz. Und insofern besteht das Risiko, dass man eventuell eine Existenz vernichten kann. Und insofern fordern wir auch seit vielen, vielen Jahren einen Whistleblower-Schutz. Und der Bundestag hat vor kurzem ja erst wieder ein Whistleblower-Gesetz mit den Stimmen der Regierungsfraktionen abgelehnt.
Wie müsste so ein Schutz aussehen?
Na, ein solcher Schutz müsste so aussehen, dass es anerkannt wird als eine Leistung für die Gesellschaft, Rechtsverletzungen, die es auch in Demokratien gibt, öffentlich zu machen. Und es müsste sozusagen wirklich ein Schutz dafür sein, dass auch im Staat, in einem Staatswesen Rechtsverletzungen passieren. Das müsste anerkannt werden und der Staat müsste sich eingestehen, auch der Staat ist nicht heilig, sondern auch ein Staat, selbst wenn wir eine Demokratie haben in Deutschland, auch in einer Demokratie gibt es Fehler. Und das müsste sich Deutschland eigentlich auch eingestehen.
Spricht die deutsche Regierung da aber auch mit doppelter Zunge? Also nach dem Motto, im Ausland Pressefreiheit einfordern und dann solche Aktionen im Inland durchzuführen?
Na, natürlich. Das passiert sowohl hier im Inland, das passiert aber auch im Ausland. Also zum einen ist die Bundesregierung hier im Inland natürlich widersprüchlich, aber auch im Ausland, wenn man das mal auf internationaler Ebene betrachtet. Deutschland hat sich im Rahmen des UNO-Menschenrechtsrats sehr stark dafür eingesetzt, dass es einen UN-Special Rapporteur on the Right to Privacy gibt, der sich um Privatsphäre und das Recht auf Privatsphäre und die Eindämmung von Massenüberwachung kümmern soll. Aber Deutschland kümmert sich da offenbar vor allen Dingen nur um das Ausland und nicht um die Massenüberwachung in Deutschland. Und deswegen ist das natürlich eine doppelte Zunge, aber das ist leider die üblichen Doppelstandards in der Menschenrechtspolitik. Ein Land wie Belarus fällt es sehr einfach zu kritisieren, weil Deutschland dort gar keine Interessen hat. Ein Land wie Usbekistan, wo die Bundeswehr stationiert ist, da ist es in jeder Kontakt, jeder Regierungskontakt ein Staatsgeheimnis par excellence und wir müssen auch als Organisation, wenn wir Menschenrechtsarbeit machen, dort immer intensive Recherchen anstellen, wann denn irgendwelche Regierungsgespräche stattfinden.
Sagt Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Herzlichen Dank für das Gespräch.